Wir haben heute bereits den dritten Advent. Und wir fahren heute fort in unserer Adventsserie Hoffentlich. Hoffentlich heute mit der Predigt Am Ende kommt alles gut. Und ich predige heute über Jesaja 11, die Verse 1 bis 9. Und wenn ihr eine Bibel zur Hand habt, lade ich euch ein, mitzulesen in eurer eigenen Übersetzung. Jesaja 11, ab Vers 1. Da steht: Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht nach dem Augenschein richten, noch nach dem Hörensagen Recht sprechen, sondern er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden im Land ein unparteiisches Urteil sprechen. Er wird die Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen und den Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und Wahrheit der Gurt seiner Hüften. Da wird der Wolf bei dem Lämmlein wohnen und der Leopard sich bei dem Böcklein niederlegen. Das Kalb, der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander sein. Und ein kleiner Knabe wird sie treiben. Die Kuh und die Bärin werden miteinander weiden und ihre Jungen zusammen lagern. Und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter und der Entwöhnte seine Hand nach der Höhle der Otter ausstrecken. Sie werden nichts Böses tun, noch verderbt handeln auf dem ganzen Berg meines Heiligtums. Denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Was für ein Text. Es war am 26. Dezember 1999, vielleicht wisst ihr, was damals war, waren unterwegs, gerade so nach Weihnachten, an ein Familienfest. Und wir fuhren durch den Wald. Ich weiß nicht mehr, um welche Zeit, ich weiß nicht mehr genau wo, aber wir haben noch oft darüber gesprochen danach. Denn an diesem Tag ging der Orkan Lothar durch unser Land. Und er hat 10 Millionen Bäume umgehauen. Es entstand ein Sachschaden von 750 Millionen Schweizer Franken, diesem einen Tag. Man hat noch Jahre später gesehen, wie die Bäume im ganzen Land kaputt da lagen. Um Bäume, um einen Wald geht es auch in unserem Text. Steht hier in Vers 1. Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf oder aus dem Stamm Isais und ein Schößling hervorbrechen. Jesaja beschreibt hier in prophetischer Perspektive, was auf das Volk Israel zukommen wird. Sie haben gesündigt oder leben in Sünde, sind Gott ungehorsam geworden. Es geht ums Nordreich. Assyrien wird kommen und wird wie ein Sturm über das Land fegen und wird Israel zerstören. Aber dann, sagt hier Jesaja, wird aus einem Stumpf, aus einem kaputten Baum, etwas hervorbrechen. Es wird etwas Neues entstehen. Spannend ist, wenn man den Zusammenhang betrachtet, beschreibt Jesaja auch Assyrien wie ein Wald, Kapitel 10, 33, 34. Und auch über diesen Wald Assyrien wird ein Sturm hinwegfegen, aber dort heißt es dann, der wird Assyrien völlig vernichten. Und jetzt kommt die Hoffnungsbotschaft. Aber Israel wird nicht völlig vernichtet werden. Es wird aus einem Stumpf, aus einem Baumstamm, wird ein Zweig, ein Ros, ein Reis entspringen, hervorbrechen. Das ist eine wunderbare Botschaft inmitten einer Gerichtsbotschaft. Denn Gottes Gericht hier ist eigentlich sehr radikal. Radikal kommt ja vom lateinischen Wort radix, Wurzel. Also Gottes Gericht geht an die Wurzeln. Radikal. Aber Gott wird aus diesem Stumpf etwas Neues entstehen lassen. Das ist eigentlich ein großes Wunder, denn normalerweise vermodert so ein Baumstumpf. Aber hier entsteht etwas Wunderbares daraus. Die Botschaft von Jesaja 1 ist, dass Gott aus etwas Kaputtem etwas Wunderbares entstehen lassen kann. Und ich meine, dass wenn wir die ganze Bibel betrachten, das auch wie eine Botschaft ist, die uns die Bibel mitgibt. Dass Gott aus kaputten Dingen wunderbare Dinge entstehen lassen kann. Es steht zum Beispiel Jesaja 42, dass Gott den glimmenden Docht nicht auslöschen wird. Dass er das geknickte Rohr nicht zerbrechen wird. Gott kann aus Schwachem Starkes entstehen lassen. Aus Kaputtem etwas Neues. Oder aus unserem Mist ein Blumenfeld. Das ist unser Gott. Er kann aus Mist ein Blumenfeld entstehen lassen. Ich denke, ihr kennt auch so Tage, die sind unter uns gesprochen einfach richtige, schlimme Tage. Also wenn man so richtig gesittet, sagt man dann, ein Tag zum Vergessen. Ihr sagt vielleicht etwas anderes für euch. Aber so ganz, ganz mühsame Tage. Kennt ihr bestimmt auch. Mühsam wird es, wenn es nicht nur Tage sind, sondern Wochen oder sogar Jahre. Es einfach dunkel ist. Im eigenen Herzen. Wo man eine miese Stimmung hat. Man wie kein Ende vom Tunnel sieht, in dem man gerade drin ist. Manche kennen das im Moment gerade so. November, Dezember ist für viele eine schwierige Zeit. Spricht dann auch von Herbst- oder Winterdepression. Einfach alles so dunkel ist, um uns herum ist es dunkel. Und manchmal auch im eigenen Herz ist es einfach dunkel und es schlägt auf die Stimmung. Vielleicht in deinem Leben würde ein Arzt nicht gerade eine Depression diagnostizieren. Aber du kennst trotzdem Antriebslosigkeit im Moment. Oder vermehrter Schlafbedarf. Oder Appetitlosigkeit. Einfach alles so schwierig. Klar, bei manchen ist es auch nicht unbedingt eine Frage der Jahreszeit. Es kann auch wie eine Phase im Leben geben, wo es einfach dunkel wird. Es kann zum Beispiel sein, wenn man einen lieben Menschen verliert. Vielleicht weil dieser Mensch stirbt. Oder weil eine Beziehung in die Brüche geht. Und das tut so weh, das kann einem so richtig in ein Loch hinein befördern, wo man einfach kein Licht mehr sieht am Ende des Tunnels. Weil es so negativ ist, so schlimm. Es drückt aufs Gemüt. Ein dunkles Lebenstal. Auch die Mehrfachbelastung können unserem Gemüt schwer zu schaffen machen. Man weiß heute, dass die Mehrfachbelastung von Haushalt, Kindern, Ehemann und Beruf für viele Frauen ganz, ganz schwierig ist und sie an ihre Grenzen bringt. Man möchte es allen gut machen, man möchte wirklich sich investieren und dann merkt man, man kommt an die Grenzen. Und das kann, dieser Stress kann zu einer Depression führen. Oder zumindest zu depressiver Verstimmung. Und wenn dann noch Schlaflosigkeit und Dunkelheit dazukommt, dann könnte es gerade im Moment ein bisschen schwierig sein. Auch das Älterwerden kann wie so ein Auslöser für ein dunkles Tal sein. In der Mitte des Lebens so wurde man von allen gefragt und man hatte kaum Zeit für sich selbst, denn überall war man eine gefragte Person und plötzlich merkt man, alles hat ein Ende. Alles wird mal ein Ende haben. Und es kommt zur sogenannten Krise des Loslassens. Der Loslösen. Eine Krise der Loslösung. Muss sich lösen von den eigenen Kindern. Das beginnt oft schon, bevor man pensioniert ist, dass die eigenen Kinder ausziehen. Man merkt, oh, auch das ist zum Ende gekommen. Und dann muss man sich lösen von Attraktivität und Schönheit. Das kann schwierig sein und man muss sich lösen von Kraft, Energie. Das kann ganz, ganz schwierig sein, weil das schafft, wer sich mit dieser Veränderung versöhnen kann, auf den wartet dann noch einmal eine besondere Zeit des besonderen Wirkens. Aber bis man sich damit versöhnt hat, dass man jetzt in einer neuen Aufgabe steht, kann es zu einem dunklen Tal kommen. Es kann zu Stimmungsschwankungen kommen. Vielleicht denkt ihr plötzlich, ah, das hatte ich doch früher nie, dass ich abends so schlecht drauf bin oder morgens oder wann auch immer. Aber wisst ihr was? Nach jedem Herbst kommt nach dem Winter der Frühling. Nach jedem dunklen Tal kommt in aller Regel irgendwann wieder Licht, wieder ein Berg oder nach dem Ende des Tunnels die Öffnung. Es ist oft nur eine Phase. Die allermeisten Depressionen klingen nach einer gewissen Zeit wieder ab. Untersuchungen zeigen auch, dass die Menschen am Lebensende oft wieder glücklicher sind als vorher. Und da kann ich dir sagen, unabhängig davon, ob du jetzt gläubig bist, ob du mit Jesus Christus unterwegs bist, ob du an die Bibel glaubst, wir dürfen hoffnungsvoll in die Zukunft gehen. Aber jetzt kommt das Besondere für uns, die wir an Jesus Christus glauben und an die Bibel glauben, kommt sogar nach dem Lebensende alles gut. Und das ist das Wunderbare. Am Ende kommt alles gut. Vielleicht fragst du dich immer noch, ja warum und stimmt das? Stimmt das wirklich, dass alles gut kommt? Die Antwort ist, ja, es kommt alles gut, weil Gott selbst in diese Welt gekommen ist. Gott selbst wurde Mensch. Wir sind in der Adventszeit und wir erinnern uns daran, dass Jesus zum ersten Mal auf diese Welt gekommen ist. Als Kind, als Retter, als Knecht, um uns zu erlösen. Wir erinnern uns daran und wir feiern das dann jeweils auch pompös in aller Regel, so mit Familien und ganz vielen Menschen an Weihnachten. Ich weiß nicht, wie das in diesem Jahr dann auch sein wird. Wir feiern die Ankunft von Jesus. Aber Advent heißt auch, wir erinnern uns daran, dass Jesus mal wiederkommen wird. Und er wird wiederkommen. Nicht mehr als Kind, sondern als Herrscher, als König, als Richter. Und davon spricht Jesaja 11, 2 bis 5, so in prophetischer Perspektive über den Messias, der da kommen wird. Und es heißt über diesen Messias, auf ihm ruht der Heilige Geist. Im Alten Testament war der Heilige Geist auf gewissen Personen, so Einzelpersonen, Mose, Josua, einigen Richtern, einigen Propheten, einigen Königen. Aber oftmals oder manchmal war der Heilige Geist nicht für längere Zeit auf diesem Menschen, sondern nur für eine gewisse Aufgabe, vielleicht für den Bau der Stiftshütte oder den 24 Ältesten. Und dann war der Heilige Geist wie weg wieder. Aber bei Jesus heißt, bei Messias, er wird auf ihm ruhen. Der Heilige Geist bleibt. Bei Jesus ist das ja noch spannend, das könnte man jetzt theologisch diskutieren. So. Wie genau? Jesus ist ja ganz Gott und dann kommt der Heilige Geist bei der Taufe und dann wirkt Jesus durch die Kraft des Heiligen Geistes, aber ist immer auch Gott. Und Jesus sagt auch, dass der Heilige Geist der Geist Christi ist, das ist irgendwie auch sein eigener. Ja, auf jeden Fall ganz besonders. Aber noch besonderer wird es, wenn wir daran denken, dass wir im Moment in der Zeit des Neuen Testaments leben, seit Pfingsten, der Zeit der Gemeinde, wo der Heilige Geist gemäß der Verheißung von Jesus in und bei uns ist. Also der Heilige Geist ist Gott in uns. Der gleiche Heilige Geist, der auf den alttestamentlichen Personen bei Jesus Christus war und ist, dieser Heilige Geist wirkt und lebt in mir und in dir, wenn du an Jesus Christus glaubst und ihm nachfolgst. Und dieser Heilige Geist, der da in uns lebt, dem werden 6 Attribute beigefügt so, oder erwähnt, die er hat. Und diese 6 Attribute, die könnt ihr da lesen, sind eigentlich so 3 Doppelpaare. Und dieser Heilige Geist ist der Geist der Weisheit und des Verstandes. Ich vereinfache jetzt für uns und sage einfach, Weisheit meint, dass der Heilige Geist einfach immer das beste Ziel und den besten Weg zum Ziel kennt. Das ist eigentlich Weisheit. Und dieser Heilige Geist, der wie so das beste Ziel und den besten Weg kennt, lebt in mir. Und der Heilige Geist ist Rat und Kraft. Also er hat auch die Kraft, dass wir diesen Weg zum besten Ziel auch in Angriff nehmen können. Dass wir das schaffen. Und er ist der Geist der Erkenntnis und Furcht. Das heißt, er führt zum Entschluss, das Erkannte auch wirklich in die Tat umzusetzen. Ich finde das eine wunderbare Verheißung. Der Heilige Geist, der in mir lebt, ist der Geist, der das beste Ziel, den besten Weg zum Ziel, die Kraft dafür und auch den Entschluss, dass wir es auch wirklich tun, bewirken kann in mir. Das ist so tröstlich, so hoffnungsvoll. Ich bin Hauptleiter der Neujahrslager. Wir haben unterdessen 4 Neujahrslager, die da stattfinden, jeweils zwischen Weihnachten und über Neujahr. Und die letzten Tage und Wochen waren sehr herausfordernd, so als Hauptverantwortlicher dieser Lager, denn ja, es ist ja vielleicht nicht gerade die Zeit im Moment, um Lager durchzuführen. Aber gewisse Hausbesitzer haben sich auf den Standpunkt gestellt, dass da noch ein bestehender Vertrag ist. Und wenn wir vorzeitig absagen, bevor irgendjemand definitiv sagt, dass man dann keine Lager durchführen kann, müssen wir 80% der Übernachtungen bezahlen. Und das hat dann überschlagsmäßig etwa einen Betrag von im fünfstelligen Betrag bedeutet für uns. Ohne dass wir Lagerbeiträge einsammeln können. Wer übernimmt das, oder? Sehr herausfordernd. Sagen wir ab, warten wir noch, führen wir irgendetwas durch. Und dann haben wir so gemerkt, viele wollen gar nicht kommen, alle haben Angst vor der Quarantäne danach. Ganz herausfordernd so. Und in diese Zeit hinein wurde mir Jakobus 1, Vers 5 sehr wichtig. Dort steht, dass wenn es jemandem an Weisheit mangelt, dann bitte er Gott, der uns gerne gibt, ohne uns noch zu sagen, hey, gell. Das ist so tröstlich. Unterdessen hat der Bundesrat für uns entschieden, öffentliche Veranstaltungen sind verboten. Die Sache ist noch nicht ganz ausgestanden. Ich weiß nicht, was dann genau, ja genau, hoffentlich wir finden uns so. Aber so der Moment, wenn du nicht mehr weiter weißt und irgendwie alles schwierige Optionen sind. Und dann zu wissen, der Heilige Geist, der da in mir lebt, ist derjenige, der das beste Ziel kennt. Den besten Weg zum Ziel. Ist derjenige, der mir die Kraft geben kann, diesen Weg zu gehen. Und er kann es auch bewirken, dass ich mich entschließe, ich möchte diesen Weg gehen. Ist so tröstlich. So hoffnungsvoll. Das lässt uns hoffnungsvoll vorwärts gehen und auch den morgigen Tag in Angriff nehmen. Die Furcht des Herrn wird nun in Vers 3 noch weiter ausgeführt, oder es geht da noch weiter auch um die Furcht des Herrn. Das heißt ja, dass Jesus so dieser verheißene Messias wohlgefallen hat an der Furcht des Herrn. Jetzt im Alten Testament meint Furcht des Herrn in der Regel so das Halten der Gebote, oder die Freude am Gesetz Gottes. Wer Gott fürchtet, tut, was Gott will. Und Jesus, er hat absolut getan, als er auf dieser Erde lebte, was Gottes Wille ist. Jesus hat das perfekte Leben gelebt. Eigentlich das Leben, das wir als Menschen leben müssten, um vor Gott bestehen zu können. Ich ergänze jetzt hier, Jesus ist dann auch für uns gestorben, die wir eben nicht so perfekt leben. Jesus hat Wohlgefallen an der Furcht des Herrn. Und dann heißt es hier, und er wird nicht nach dem Augenschein richten, noch nach dem Hörensagen Recht sprechen. Ich habe den Eindruck, dass hier wie das erste Kommen und das zweite Kommen zusammenkommen. Jesus wird Gericht halten. Jetzt denkst du vielleicht, was? Jesus wird richten? Nein. Jesus hat das selbst gesagt in Johannes 5, Vers 22, denn der Vater richtet niemand, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben. Jesus richtet. Und wenn Jesus richtet, dann richtet er gerecht, nicht nach dem Augenschein. Jesus ist unser Schöpfer. Er hat das Recht, uns zu richten. Und so sagt dann auch Paulus, 2. Korinther 5, Vers 10, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf das ein jeder empfange, nach dem, was er getan hat, im Leib, es sei gut oder böse. Wir alle müssen mal vor diesem Richterstuhl von Jesus Christus erscheinen. Und dann wird Jesus perfekt, gerecht richten. Im Grunde sehnen wir uns doch alle nach einem gerechten Richter. Also, das beginnt doch schon als Kind, dass man irgendwie sich sehnt nach einem gerechten Richter, oder? Vor allem, wenn man sich als Armer fühlt, als Elender, das meint als Gebeugter, so in der eigenen Familie, kommt immer zu kurz. Und dann sehnt man sich doch danach, dass der Vater die Mutter gerecht richtet. Jemand hat mal gesagt, ein Kind macht dich zum Vater, zwei Kinder zum Schiedsrichter. Und ich muss sagen, das stimmt. Ich bin jetzt schon bei drei. Drei Kinder machen die zum Gefängniswärter, ist dann so die Ergänzung. Und auch das stimmt bei uns leider zu oft. Kinder sehnen sich nach Gerechtigkeit. Gestern, oder? Wieso darf sie mehr Fleischbäuerli haben? Und so. Alles muss gerecht zugehen. So. Kinder sehnen sich nach gerechten Lehrern, nach gerechten Leitern. Aber irgendwie bleibt das in uns. Wir sehnen uns nach Gerechtigkeit. Außer man ist derjenige, der über allem steht. Oder diejenigen, die die Elenden ausbeuten, die Gebeugten unterdrücken, die hoffen, dass es natürlich keinen gerechten Richter gibt über ihnen. Aber vielleicht bist du nicht in dieser Situation, dass du andere unterdrücken kannst, sondern mehr derjenige, der denkt, ich habe keine Macht, es wird über mich entschieden und so, und ich sehne mich nach Gerechtigkeit. Und die Bibel sagt, es wird Gerechtigkeit geben. Aber irgendwie freut uns das doch nicht so ganz. Warum haben wir Mühe mit dem Gedanken, dass Jesus uns mal richten wird? Warum macht uns der Gedanke an ein letztes Gericht so Mühe? Weil wir irgendwie intuitiv in uns spüren, dass wir selbst da nicht unbedingt nur gut wegkommen. Intuitiv spüren wir, dass das noch problematisch werden könnte. Hier steht, er wird die Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen und den Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen töten. Ja, Römer 3 sagt mir, dass ich ein Gesetzloser bin. Eigentlich kommt am Ende nicht alles gut. Eigentlich ist das Ende katastrophal. Für Gesetzlose. Für mich. Warum dürfen wir trotzdem hoffnungsvoll in die Zukunft gehen? Weil Gerechtigkeit der Gurt seiner Lenden und Wahrheit der Gurt seiner Hüften ist. Von Jesus, vom Messias. Das Neue Testament sagt uns, dass, oder das sagt Jesus selbst, dass er die Wahrheit ist. Johannes 14, Vers 6. Und 1. Korinther 1, Vers 30, da steht, Christus ist unsere Gerechtigkeit. Ist so wunderbar. Jesus ist meine Gerechtigkeit. Wenn ich meine Sünden Jesus bekenne, vergibt er mir alles. Vergib mir meine Sünden. Vergib mir alles, wofür ich mich so schämen würde, wenn andere es erfahren würden. Jesus vergibt mir. Macht uns rein. Von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9. Wir dürfen Jesus in unser Leben bitten. Er kommt durch den Heiligen Geist in unser Leben. Und jetzt ist Jesus meine Gerechtigkeit. Und ich stelle mir das so vor, wenn Gott mich anschaut, dann sieht er einen gerechten Matthias, einen sündlosen. Matthias, warum? Weil Jesus wie vor mich hinsteht und sagt, ich bin die Gerechtigkeit, bin die Heiligkeit. Jesus Christus ist unser Richter, das dürfen wir nicht vergessen. Wisst ihr, Jesus ist nicht nur ein Jesus. Vielleicht so an Weihnachten denken wir, Jesus, so in Windeln gewickelt, ein kleines Kindlein, mega herzig, so schön. Nein, Jesus ist auch der Richter, der kommen wird. Aber er ist für uns, die wir in ihm unsere Gerechtigkeit haben, auch unser Anwalt. Jesus, mein Richter und mein Anwalt. Vielleicht noch so der Querverweis zum Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wir haben das ja angeschaut in der Serie zur Waffenrüstung. Jesus ist meine Gerechtigkeit, mein Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und jetzt komme ich noch zu den letzten Versen, ich nehme die da zusammen. Vers 6 bis 9, diesen Versen wird uns mitgeteilt, dass ein Friedensreich kommen wird. Da werden, sagen wir mal, böse Tiere mit den lieben Tierlein zusammenleben. So die heftigen Tiere wie Löwen und Leoparden und Nattern. Dann die Lämmlein und Kälblein und Kühe. Und es wird ein Friede sein unter den Tieren. Aber auch zwischen Tier und Mensch wird Friede sein. Ich kann sagen, in diesem Friedensreich wird der Fluch der Sünde völlig aufgehoben sein. Wunderbar. Die Frage ist jetzt, wann wird denn das sein? Wann kommt so dieses Friedensreich? Ich möchte euch jetzt sagen, wie ich diese prophetischen Texte der Bibel verstehe. Ich verstehe die prophetischen Texte der Bibel so, dass die sich schon erfüllt haben, aber auch noch nicht. Es gibt Texte in der Bibel, die haben sich schon erfüllt, manche stehen noch ganz aus, aber oft ist es wie eine Mischung. Schon, aber die Vollendung steht noch aus. Und hier bei diesem Text ist uns wohl allen klar, dass wenn man im Zoo eine Kuh zu einem Löwen ins Gehege tut, dass das nicht gut herauskommt, also nicht für die Kuh. Das ist klar für uns, oder? Dieser Text hier, der steht doch noch aus, dieses Friedensreich. Und trotzdem glaube ich, dass wir wie einen Vorschatten heute schon haben. Epheser 2, 14 bis 18 sagt uns, dass es einen Ort gibt, wo Versöhnung schon erlebt werden kann auf dieser Erde. Und das ist die Gemeinde. Die Gemeinde ist wie so ein Vorschatten des zukünftigen Friedensreiches. Leider nur ein Vorschatten, der sehr oft überschattet wird mit negativen Erlebnissen. Die vermutlich am schnellsten wachsende Gemeinde in der Schweiz ist wahrscheinlich die Indie Church. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Indie, also hat nichts mit Hippies oder so zu tun, sondern kommt von Independent, die Unabhängigen. Diejenigen, die sich keiner Gemeinde mehr anschließen wollen, die nennen sich jetzt, wir gehen in die Indie-Church. Also wirklich, kein Witz. Und ich glaube, dass diese Gemeinde am schnellsten wächst. Diejenigen, die sich keiner Gemeinde mehr anschließen wollen, völlig unabhängig ihren Glauben leben. Weil sie so enttäuscht sind von Kirche, von Gemeinde. Und als Insider einer Gemeinde habe ich durchaus Verständnis für alle diejenigen, die negative Erlebnisse gemacht haben mit Gemeinden. Aber ich möchte, falls du mir heute zuschaust und auch so jemand bist, der so richtig enttäuscht worden ist von Gemeinden, möchte ich dich herausfordern. Weißt du, auch du bist nicht perfekt. Keine Gemeinde ist perfekt, aber auch du nicht. Wir alle sind noch unfertig. Von der Bibel her bleibt unabhängig von unseren Enttäuschungen die Pflicht und das Privileg, sich einer Gemeinde verbindlich anzuschließen. Und mich freut sehr, dass gerade heute, wenn ich darüber predige, wir Mitglieder aufnehmen durften. Ein besonderer Zufall, wenn man so sagen will, dass wir heute wie in unserer Gemeindefamilie Mitglieder begrüßen dürfen. Und ich finde das wunderbar, dass ihr, die ihr da Mitglieder werden wolltet und jetzt auch seid von unserer Gemeinde, damit ausdrückt, ich zähle mich dazu, auch wenn nicht alles perfekt sein wird hier oder nicht perfekt ist. Ich zähle mich dazu, ich gehöre zur Familie. Und wie in einer Familie, ja, da gibt es halt manchmal auch Meinungsverschiedenheiten und so. Aber ich zähle mich dazu. Aber noch etwas, als Mitglied bringe ich wie zum Ausdruck, bitte kümmert euch auch um mich, sollte ich mal ein bisschen neben rauskommen in meinem Leben. Sollte ich mal den Eindruck haben, dass das Gras in der Welt besser schmeckt als bei Jesus. Dann bitte, das ist Matthäus 18, dort sagt Jesus, dass er dem einen Schaf nachgeht. Und dann kommt Matthäus 18, ab Vers 15, wie er das macht, indem Geschwister da sind, die sagen, komm doch wieder zurück. So wie du lebst, ist nicht gut. Das meint Mitgliedschaft. Mitgliedschaft meint, und ich bin da dabei und ich gebe anderen auch die Pflicht und das Recht, mir etwas sagen zu dürfen. Ich sage, komm wieder zurück. Du gehörst doch dazu. Vielleicht gibt es in deinem Leben, der du mir jetzt zuhörst, wie Enttäuschungen mit Gemeinden. Ich möchte dir sagen, es ist deine Verantwortung, dich diesen Enttäuschungen zu stellen und diese aufzuarbeiten. Wenn du mal vor Jesus stehst, wirst du nicht auf die anderen zeigen können und sagen, hey, wegen denen habe ich deinen Leib, Jesus, vernachlässigt. Es ist deine Pflicht und deine Verantwortung, dich den negativen Erfahrungen zu stellen. Und ich sage dir, das ist schmerzhaft, wie alles im Leben, wenn wir uns negativen Dingen stellen. Das tut weh. Wirklich weh, weil da sind Dinge geschehen, die sind bestimmt nicht in Ordnung. sind Wunden entstanden. Es tut weh. Aber ich glaube zutiefst daran, dass Jesus derjenige ist, der uns heute auch schon, oder zumindest beginnen will, unsere Wunden zu heilen. So, aber das ist nur für jetzt. Denn das, worauf wir ja hinsteuern, ist dann das endgültige Friedensreich. Und das steht in Offenbarung 21. Und dort wird dann wirklich Frieden sein. Die neue Erde, wir sagen dem auch umgangssprachlich der Himmel, aber es ist eigentlich die neue Erde, worauf wir dann mal leben werden. Dort wird totale Harmonie sein. Oh, kein Geschrei, kein Leid, kein Krieg, keine Tränen, kein... Und dafür einfach unaussprechlich Harmonie. Manche denken, oh, das wird mega langweilig dort im Himmel. Ich glaube, das wird mega spannend. Das wird eine unendliche Abfolge von spannenden Augenblicken sein im Himmel. Das wird so genial, so harmonisch. Dort werden wir noch etwas tun. Wir werden dienen. Und wir werden, ja. Also ich freue mich darauf, auch wenn ich das noch nicht so wirklich in Worte fassen kann. Wahrscheinlich werden wir das nie wirklich in Worte fassen können. Was deutlich ist, es wird dort ein Ort der Harmonie sein, wo wilde Tiere harmonisch beieinander leben, wo Menschen, die im Streit sind oder waren, total versöhnt sind. Aus diesem Grund dürfen wir hoffnungsvoll in die Zukunft gehen. Am Ende, ganz am Ende, kommt wirklich alles gut. Oscar Wilde hat mal gesagt, am Ende kommt alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Glaubst du das? Ich möchte noch beten zum Schluss. Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Erde weggekommen bist, als Kind, als Knecht, als Retter, für uns gelebt hast und für uns gestorben bist. Und Jesus, du wirst mal wiederkommen. Du wirst diesen Erdkreis gerecht richten. Und ich bin so dankbar, dass du meine Gerechtigkeit bist. Und ich bitte dich für all diejenigen, die mir jetzt zuhören und eigentlich sagen müssen, nein, Jesus, du bist nicht meine Gerechtigkeit, dass sie dir die Sünden bekennen und dich im Glauben annehmen, sodass du die Gerechtigkeit wirst. Und Jesus, danke für diesen hoffnungsvollen Text, dass wir hoffnungsvoll in die Zukunft gehen dürfen. Und ich wünsche mir, dass wir in unserer Gemeinde bereits ein bisschen Himmel auf Erde haben dürfen. Dass der Himmel wie durchbricht. Dass wir ein Ort sind, wo dieses Licht durchbricht. Und wir sehen, wie wunderbar das ist, in allem Schwierigen drin. Und da bitte ich dich besonders für diejenigen, die negative Erfahrungen gemacht haben mit deinem Bodenpersonal, mit dem Leib. Jesus, heile du Wunden, die entstanden sind. Schenke neues Vertrauen. Aber Jesus, wir dürfen uns freuen auf die Ewigkeit, wo dann alles wirklich total harmonisch ist. Und so bitte ich dich jetzt ganz besonders für diejenigen, die es schwer haben im Leben, die kaum ein Licht sehen am Ende des Tunnels. Schenke uns neu die Perspektive. Ganz am Ende kommt wirklich alles gut. Amen.